Wow, das könnte ich auch gern. Ich habe entschieden, ich spreche lieber, als dass ich tanze. Da haben wir alle mehr von, glaube ich. Mitten in der Themenreihe Ein gutes Fundament, Jesus Bergpredigt, sind wir bei einem Thema angelangt, das ich mir nicht freiwillig aussuchen würde als ein Input-Thema. Lust und Begehren. Jesus streift in seiner Bergpredigt ganz verschiedene Themen, die das Leben so mitbringt. Und so ist er irgendwann auch beim Thema Sex. Und da sind wir heute auch. Und bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich meine, wir machen ja manches Ungewöhnliche heute im Gottesdienst, jemanden grüßen, nämlich Jana und Nils. Aus gegebenem Anlass, Jana hat gestern Zwillinge geboren. Und Jana, wenn du das jetzt siehst oder später siehst, das, was ihr da gerade erlebt habt, ist etwas Faszinierendes. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, dass ihr Kraft habt für das Experiment, was ihr da mit Zwillingen vor euch habt in den nächsten Jahren, dass ihr erlebt das Schöne, Schöpferische, was da drin steckt. Ja, yeah, das ist für euch. Noch etwas Besonderes heute, wir haben entschieden, dass das ein Thema ist, was sich anbietet, nicht nur irgendwie einer gibt Monolog und alle anderen hören zu und sitzen da entweder so oder so, sondern dass wir die Möglichkeit geben wollen, auch Rückfragen zu stellen. Und dazu wird euch irgendwo da so genau ein QR-Code gezeigt, wo ihr auf ein Google-Formular geführt werdet, wo ihr eine Frage hinterlassen könnt und wo ihr die anderen gestellten Fragen ansehen könnt und auch ranken könnt, dass wir am Ende hier nach der Predigt sicher nicht alle Fragen werden aufnehmen können, aber uns jedenfalls Zeit nehmen noch für die ein oder andere Frage. Und das sei hier auch schon mal gesagt, dass die Fragerei ja nicht heute mit der Predigt und mit der Q&A-Runde zu Ende sein muss, sondern dass es nach dem Gottesdienst auch weitergehen kann oder die nächsten Tage oder wie auch immer. Okay, ich lese uns den nächsten Abschnitt aus der Bergpredigt, der für heute dran ist, wenn ihr mitlesen wollt, im Matthäusevangelium, im Neuen Testament, der hintere Teil der Bibel, das erste Buch, Matthäus 5, ab Vers 27. Jesus ist mittendrin am Reden und er sagt, Matthäus 5, Vers 27, folgende: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Puh, das ist starker Tobak. Das ist schwere Kost heute Abend, die wir dran durchnehmen mit der Bergpredigt. Und ich frage mich manchmal, warum hat Matthäus nicht mehr aufgeschrieben? Warum hat er nur die Predigt, die Rede von Jesus, die Worte von Jesus aufgeschrieben? Mich würde sehr interessieren, in was für Gesichter Jesus geguckt hat. Waren das erstaunte Gesichter? Waren es zustimmende Gesichter? Sind vielleicht auch Leute aufgestanden und gegangen, weil das so provokant, so absurd war, was Jesus hier gesagt hat? Leider erfahren wir nichts davon. Auch nicht, ob Jesus so im Laufe der Bergpredigt mal zwischendurch so eine didaktische Pause eingelegt hat und gesagt hat, okay, das war jetzt echt viel Stoff, jetzt setzen wir uns mal mit 6 bis 8 Leuten zusammen und tauschen uns mal über das Gehörte aus. Wissen wir auch nicht, ob er das alles an einem Stück gesagt hat oder in Teilen. Aber warum regt sich Jesus eigentlich hier so sehr auf? Wir haben doch eben einen anderen Teil aus der Bibel gehört, wo Sex groß gepriesen wird, als ein großartiges Geschenk des Schöpfers. Zwei Liebende, die sich in der Bibel ihre Liebe gestehen, sehr körperlich. Warum regt sich Jesus so auf, dass er sogar mit der Hölle droht und gleich zweimal? Dabei geht es doch nur um Sex. Das mag der eine oder andere denken, das ist doch so ähnlich wie, das ist doch ein Grundbedürfnis, wie Essen und Trinken. Und was hat denn das bitte mit meinem Leben als Christ zu tun, mit meiner Nachfolge? Soweit kommen wir noch, dass jetzt die Kirche auch noch in mein Schlafzimmer reinredet. Vielleicht denkt ihr auch, okay, ich bin fein raus, Jesus spricht von Ehebruch, ich bin gar nicht verheiratet. Puh, nochmal Glück gehabt. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, auf das, was wir gerade gehört haben, zu reagieren. Vielleicht mit der Reaktion, genau deshalb will ich nichts mit diesem Christentum zu tun haben, weil es da immer irgendwie um Moral und sowas geht. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, okay, von Jesus halte ich ja sehr viel, aber an der Stelle, nee, sorry, da kann ich dir nicht zustimmen, Jesus. Bestimmt kommt das auch gar nicht von Jesus. Bestimmt haben das irgendwie die frühen Christen irgendwie Jesus angedichtet. Gibt es nicht sowas wie Textkritik? Lässt sich da nicht was rausfinden? Oder vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, naja, also vieles Gute hat Jesus gesagt, aber an der Stelle, so ernst nehme ich ihn nicht, so wie in meiner Teenie-Zeit die Eltern. Die haben manchmal auch so überzogen und naja, wenn ich dann 10% davon ernst nehme, dann hat das auch gereicht. Oder du sitzt hier und denkst, okay, mal gucken. Ich lass mich mal darauf ein, Jesus. Wenn das Thema für dich so wichtig ist, dass du sogar so starke Worte gebrauchst, dann will ich mich darauf einlassen. Es ist ein schwieriges Thema. Wir sitzen hier in der Kirche, wo gerade eine Ausstellung zu Kindesmissbrauch und sexuellem Missbrauch ist. Und ich finde, es steht uns gerade als Kirche gut an, solche eine Ausstellung zu machen. Mir sitzt ein Kloß im Hals, wenn ich daran denke, was auch und gerade in Kirchen passiert ist, an sexuellem Missbrauch. Und ich kann es mir nicht erklären, wie Kirche, die doch eigentlich ein sicherer Ort sein soll, so etwas passieren konnte. Ich kann es auch nicht entschuldigen durch irgendwas. Und ich kann nicht verstehen, dass nach wie vor es sich so anhört, als würden wir weiter irgendwie alles nicht der Aufklärung zuführen, sondern weiter irgendwie unter einem Mäntelchen des Schweigens halten. Da, wo Menschen für ihr Leben gezeichnet wurden und wir als Christen hier auch in einer Geschichte der Schuld stehen und ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich verstehen kann, wenn Menschen dem Christentum den Rücken kehren, weil Gottes Bodenpersonal so mit ihnen umgegangen ist. Wir als Christustreff haben genau deswegen ein Schutzkonzept entwickelt und verpflichten alle Mitarbeitenden, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, im Bereich von Kinder-, Jugend- und junger Erwachsenenarbeit eine Schulung zu belegen, genau zu diesem Thema. Sicher Gemeindeleben findet ihr Infos auf der Homepage zu, wo wir genau dafür sensibilisieren wollen. Was sind Gefährdungssituationen? Wie kann ich sie vermeiden? Wie kann ich wahrnehmen, dass da eine Gefährdungssituation ist und einschreiten? Weil das Thema so wichtig ist. Es ist ein schwieriges Thema, auch weil in Fragen Sex unsere Gesellschaft doch längst ganz woanders ist als das, wo Jesus ist, oder? Bei aller Liebe zu Jesus, aber was haben diese 2000 Jahre alten Worte von ihm eigentlich mit meinem Leben heute zu tun? Ihr wisst, dass es heißt, sagt Jesus, und dann sagt er irgendwelche Worte, die irgendwie heute so fremd sich anhören. Heute heißt es eher, ihr wisst, dass es heißt, um deine Identität zu entfalten und dein Glück zu spüren, musst du möglichst viel bunten Sex haben. Das ist doch das, was uns die Gesellschaft um uns herum ganz oft einreden will, oder? Ein schwieriges Thema. Es ist auch deshalb ein schwieriges Thema, weil wir uns als Christen hier so herrlich oder auch nicht herrlich uneins sind. Auch unter uns Christen hört man zu dem Thema ja alle Meinungen, die ganze Bandbreite. Sollten wir also nicht besser schweigen zu dem Thema? Jesus, du hast so viel Gutes gebracht, getan und gelehrt, wirklich so viel. Aber bei diesem Thema kann und will ich dir nicht folgen. Wenn du das denkst, dann kann ich dich gut verstehen. Denn ich kenne diese Gedanken selbst, gerade bei diesem Thema. Und vielleicht hilft es dir zu verstehen, dass das, was für uns hier so abstrus sich anhört, dass das für Jesus Zuhörer genauso abstrus gewesen sein muss. Und ich brauche mir gar nicht lange vorzustellen, wie die Reaktion, wie die Gesichter waren, in die Jesus geguckt hat. Ich glaube, sie waren wirklich verwirrt, betroffen und haben Jesus schwer zuhören können. Einen begehrlichen Blick. Okay, damals gab es noch keine Bikini-Werbung an der Bushaltestelle, aber in allen Kulturen zu allen Zeiten, so wie lang und weit auch die Gewänder waren, das Kopfkino, das konnten wir immer schon und das können wir überall. Scheidung verbieten, aber was, wenn es wirklich nicht klappt? Und was, wenn zwei wirklich hier an einen toten Punkt angekommen sind? Es kann doch nicht sein, dass zwei in der Ehe als ein Gefängnis zu zweit verhaftet bleiben. Wie meinst du das, Jesus? Wir alle bringen völlig unterschiedliche Voraussetzungen und Erfahrungen beim Thema Sex mit, beim Thema Lust und Begehren. Schmerzhaft, glücklich, sehnsuchtsvoll, wie auch immer. Und es geht hier nicht um ein Bashing in die eine oder in die andere Richtung, sondern es geht darum, dass wir bei Jesus erwarten können, wenn wir den Rest des Neuen Testaments uns angucken, dass wir bei Jesus heil werden können, dass wir bei ihm neu anfangen können, in allen Bereichen unseres Lebens. Und dass es nichts, kein Teil deiner Geschichte oder deiner Gegenwart gibt, die so weit weg ist, dass Jesus da nicht heute heilsam, behutsam, sanft und klärend eingreifen könnte. Vielleicht bist du nicht bereit dazu, hier bei dem Thema tiefer einzusteigen, gerade bei dem Thema Sex, weil das Vertrauen fehlt. Und das kann ich gut verstehen. Um bei dem Thema einzusteigen, braucht man schon eine gehörige Portion Vertrauen. Und vielleicht gibt es da viele andere Themen bei der Begegnung mit Gott, die da besser geeignet sind als dieses Thema. Aber vielleicht kannst du einen kleinen Vertrauensvorschuss geben und dann sehen, überprüfen, ob Gott es wert ist, dass ich ihm vertraue, ob Jesus es wert ist. Und dann irgendwann, Schritt für Schritt, Thema für Thema erleben, dass er es wert ist. Und dann irgendwann auch mit dem Thema Sex ins Gespräch mit ihm kommen. Ich finde es noch wichtig, hier zu sagen, bitte nicht falsch verstehen. Jesus sagt nicht, du musst dieses Thema erst klar kriegen, damit du zu Gott gehören darfst und damit du Christ werden darfst oder damit du in meiner Nachfolge leben darfst. Er sagt es genau umgekehrt. Das hatten wir letzte Woche versucht, hier in unserem Dialog, Hans und ich, deutlich zu machen, dass der christliche Glaube das genau umdreht. Das, was wir in vielen anderen Religionen haben. Nicht ich muss mich auf die Leiter begeben und mein Leben irgendwie in den Griff kriegen und heiliger und besser und alle Themen meines Lebens durchbuchstabiert kriegen, um vor Gott angenommen zu sein. Sondern Gott kommt zu mir und sagt zu mir, ich habe dich gewollt, so wie du bist. Und du bist dazu berufen, als mein Kind zu leben. Und nun komm an meine Seite und wir gehen zusammen durch dein Leben. Und dann, als Kind Gottes, werde ich erleben, welche Themen meinem himmlischen Vater wichtig sind und was er mir sozusagen als Gebrauchsanweisung für mein Leben mitgibt. Thema für Thema. Und manches begreife ich sofort und manches darf Jahre dauern, vielleicht manches auch Jahrzehnte, um damit in meinem Glauben zu wachsen. Thema Jesus, wie bei allen anderen Themen auch, um erfülltes Leben. Jesus will, dass unser Leben gelingt. Nicht eingeengt, nicht irgendwie klein gemacht, nicht zurechtgestutzt oder moralisch integer oder sonst irgendwas, sondern dass wir glücklich sind, dass wir ein gelingendes Leben haben. Und bevor wir weiter einsteigen, ein kleiner Reminder. Christsein heißt, zu wissen, dass Gott gut ist. Und dieses Wissen auch in eine eigene Entscheidung umzumünzen. Die Entscheidung zu treffen, dass ich offen dafür sein will, dass mein himmlischer Vater zu manchen Themen eine andere Meinung haben könnte, als ich aktuell habe. Und dann hilft vielleicht, jetzt wo du sitzt auf der Bank oder auf deinem Sofa, ein kleines Gebet. Vater im Himmel, ich weiß nicht genau, wie deine Antwort aussieht, aber bitte hilf mir, für dein Reden offen zu sein und die Wahrheit herauszufinden, selbst wenn sie meiner aktuellen Meinung widerspricht. Wenn wir über Liebe, über Sex, über Lust und Begehren reden, dann ist das Erste, was wir sagen können, Gottes Liebe begegnet uns hier in der Bibel als der Maßstab für alle menschliche Liebe. Sex ist etwas so Schönes, etwas so Kostbares und Herrliches. Und Sex kann etwas so Zerstörerisches, Demütigendes, so Verletzendes sein. Sex braucht einen Rahmen. So wie ein schöner Picasso einen Rahmen braucht, damit er zur Geltung kommt. Und wenn ihr nicht so Picasso-Fans seid, ich habe überlegt, was ist ein anderes Beispiel. Ich habe mir am Anfang meines Studiums ein Mountainbike gekauft. Ich komme aus dem Flachland und habe dann am Teutoburger Wald studiert in Bielefeld und habe das Downhill-Fahren geliebt. Und erst im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass das gar nicht so gut ist, weil ich mich gefährde, weil ich Menschen gefährde, weil ich Tiere gefährde und die Umwelt zerstöre. Und seitdem habe ich mir abgewöhnt, irgendwie off the road, downhill zu fahren, sondern ich genieße jetzt, wenn ich es mache, das kommt selten vor, aber dann genieße ich die präparierten Pisten, wo es sicher ist, wo ich weiß, da kommt nicht irgendwie so ein Querstamm, der mir den Hals aufratscht oder anderes, und wo ich sicher weiß, hier gefährde ich nicht andere Personen. Vielleicht ist es so ähnlich. Sex braucht einen Rahmen, um das Zerstörungspotenzial einzupacken und zu reduzieren und um das Kostbare und das Faszinierende, das Tolle daran zur Entfaltung zu bringen. Und dieser Rahmen ist nach der Bibel die Ehe. Die Ehe, da sprechen wir von dem Ehebund, und genau das ist der Begriff, der uns in der Bibel begegnet. Der Bund der Ehe als das Abbild oder der Bund von Gott zu seinem Volk als das Bild für unsere Ehe von Mann und Frau. Hingebungsvolle Liebe, die uns begegnet. Jesus, der uns in hingebungsvoller Liebe als Gott selbst begegnet, ein Bild dafür. So darf und soll die Ehe von Mann und Frau sein, nach der Bibel. An ganz verschiedenen Stellen kommt das vor. Zum Beispiel im Alten Testament wird die Beziehung von Gott zu seinem Volk, der Bund von Gott mit seinem Volk, mit der Ehe von Mann und Frau verglichen. In Jesaja 54 zum Beispiel oder Jesaja 62 oder bei Jesus im Blick auf die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde, neutestamentlich bei Markus 2, Matthäus 25, Johannes 3 und an manchen anderen Stellen. Es gibt auch das umgekehrte Beispiel. Die Untreue des Volkes zu Gott wird verglichen mit dem Ehebruch. Und ganz krass ist das beim Propheten Hosea im Alten Testament, der von Gott dazu beauftragt wird, eine Hure zu heiraten, um deutlich zu machen, so geht es mir. Und dann sollst du mit dieser Hure zusammenleben, die andere Männer hat, Kinder von anderen Männern hat, um deutlich zu machen, so geht es mir, wenn ihr mir untreu seid, sagt Gott. Wenn ihr andere Götter anbetet, okay, das kommt jetzt bei uns heute nicht mehr so oft vor, aber wenn ihr mir misstraut, wenn ihr nicht euer Leben nach meinen Maßstäben, immer wieder kommt das vor. Im Deutschen haben wir ja nur einen einzigen Begriff für Liebe. Das ist im Griechischen anders. Da gibt es drei, die für uns hier eine Rolle spielen, drei ganz verschiedene Begriffe. Und wenn wir im Deutschen von Liebe sprechen, dann weiß ich jetzt gar nicht, was ist eigentlich gerade gemeint. Die Liebe der Mutter zu ihrem Kind, die Liebe, die zwischen zwei guten Freunden sich ausdrückt in toller Konversation und Leben teilen, die Liebe, die beim Sex deutlich wird, oder was ist eigentlich gerade gemeint? Im Griechischen gibt es den Eros, das ist das, was wir aus der Erotik kennen, also die knisternde, die körperliche Liebe. Dann gibt es die Philia, was die Freundesliebe angeht. Also wenn ich mit einem guten Freund unterwegs bin und wir merken, wir sind ein Herz und eine Seele, wir können unser Leben teilen, wir können irgendwie miteinander quatschen und gar nicht aufhören. Das bezeichnet die Philia. Und dann gibt es noch die Agape. Das ist die Liebe, wo ich einfach gebe, ohne zu erwarten, wieder zu empfangen. Das ist das, was am häufigsten im Neuen Testament begegnet und was uns in Jesus begegnet, der bereit ist, sein Leben zu geben am Kreuz, damit wir leben können. Aus Liebe, die nicht erwartet, zurückgeliebt zu werden, sondern einfach, weil sie sich hingibt, ganz und gar. Und im Neuen Testament wird deutlich, dass alle drei Teile in einer Beziehung von Mann und Frau zusammengehören. Eros, Philia und Agape. Man kann nach neutestamentlichem Verständnis nicht das eine schon mal nehmen und das andere außen vor lassen. Oder irgendwie einen Teil aussparen und den Rest kriegen wir später oder anderes mehr. Und ich finde es total interessant, dass uns die Psychologie heute sagt, in der Bindungsforschung, dass genau das Konzept, was wir neutestamentlich sehen in diesen Begriffen, sich hier widerspiegelt. Dass nämlich in die Bindung durch den Sex verstärkt wird. Und dass ich Sex nicht isolieren kann, als einen körperlichen Akt, der mit mir sonst nichts zu tun hat, sondern hier geschieht Bindung. Und das ist gewollt vom Schöpfer so. Das Oxytocin, was da ausgeschüttet wird, das darf und soll Bindung schaffen, eine Gemeinschaft stärken, Liebe eben in diesen drei Facetten stärken. Und ich habe euch hier einen, wenn ihr da noch ein bisschen weiterlesen wollt, ich halte das mal so für die Kamera, dann könnt ihr es besser sehen. Ein Buch mitgebracht aus dem letzten Jahr, nagelneu sozusagen, von Tobias Teichen von ICF München und Christian Rosmanit, die das Buch Love, Sex, God, der etwas andere Weg geschrieben haben. Das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da zum Thema Bindung, zum Thema ganz verschiedene Facetten, zum Thema Liebe und Sex weiterlesen wollt, da einmal weiter einzulesen. Es geht also beim Sex darum, stabile Gemeinschaft zu schaffen zwischen zwei Menschen. Gucken wir noch, jetzt haben wir bei Begriffen angefangen, gucken wir noch etwas weiter, bei Begriffen, die uns im Neuen Testament und im Alten Testament, in der Bibel insgesamt begegnen. Da ist der Begriff Reinheit und Unreinheit. Der umfasst ganz viele verschiedene Facetten, unter anderem auch Sexualität. Gott ist an unserer Reinheit gelegen. Und deswegen ist Unreinheit nach Neuem und Altem Testament ein Begriff, der Sex vor und neben der Ehe bezeichnet. In 4. Mose begegnet uns das, bei Hesekiel, bei 2. Könige, auch an manchen Stellen im Neuen Testament, 2. Korinther 11 und anderes mehr. Im Neuen Testament stirbt Jesus am Kreuz für unsere Unreinheit, für unsere Schuld und unsere Untreue und für unseren Neuanfang, um genau diese Reinheit wiederherzustellen. Paulus sagt das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament und drückt das dann so aus: Ihr seid gereinigt von Jesus und jetzt lebt doch auch, was ihr seid und lebt nicht mehr euer altes Leben weiter. Das passt gar nicht mehr zu euch. Die Unreinheit in der Bibel bezeichnet auch das Verhalten unserer Sexualität dort, wo wir vor und außerhalb der Ehe Sex haben. Ein zweiter Begriff, die Unzucht, auf Griechisch Porneia, da spielt auch schon die Pornografie und anderes mit eine Rolle. Das Unzucht bezeichnet jede Art von sexuellem Verhalten, das nicht zum Ziel von Gott passt, also alle Sex außerhalb der Ehe. Und Paulus benutzt diesen Begriff vor allen Dingen in den Korintherbriefen, wo er in Korinth so etwas wie die Hermannstraße, der St. Pauli, der Antike vor sich hat. Das war eine Stadt, die berühmt dafür war, dass sie bunten Sex hat. Und Paulus will gerade vor diesem Hintergrund die neu bekehrten Heiden und Juden, Christen, darauf aufmerksam machen. Du kannst nicht sagen, das ist nur ein körperlicher Akt, der hat mit mir sonst nichts zu tun, sondern in diesem Korintherbrief steht dieser Satz, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das spielt in diesem Sinne eine große Rolle. An Dutzenden anderen Stellen im Alten und Neuen Testament ist von Unzucht die Rede. Und das können wir jetzt gar nicht alles aufführen. Pornografie gehört zu Unzucht. Und wenn ich mir die Statistiken ansehe, dann betrifft das den ganz überwiegenden Teil von uns. 80% der Männer sagen uns Statistiken und über 50% der Frauen. Und leider ist es bei Christen nicht viel anders. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Als ich ein Jugendlicher war, wenn ich da an Pornosachen rankommen wollte, dann musste ich entweder sehr, sehr spät Fernsehen gucken. Unser Fernseher stand im Wohnzimmer, da hatte ich wenig eigenen Zugriff drauf. Oder ich musste an den Kiosk nebenan gehen und ein Heft kaufen und dann der Kassiererin oder dem Kassierer ins Gesicht gucken, was ich da kaufe. Wie anders ist das heute? Mit einem kleinen Klick auf meinem Smartphone bin ich mitten in der Welt der Pornografie und keiner kriegt's mit. Wie leicht wird es uns gemacht, hier abzurutschen und hier in eine mentale Abhängigkeit zu kommen. Und Pornografie verändert mein Bild von Sex, mein Bild von Verlangen, verändert auch mein Bild von Frauen und Männern. Das ist vielleicht das Schlimmste dabei. Und wie ernst es Jesus bei diesem Thema ist, das finde ich, das wird deutlich daran, ich finde, Jesus redet nicht oft von der Hölle und an dieser Stelle redet er zweimal davon. Das Geschenk der Sexualität braucht eine Gebrauchsanweisung, damit sie eben nicht zur Verletzung und zur Zerstörung wird, wie das, was wir gerade gesellschaftlich erleben, sondern dass es richtig vorkommen kann. Wann hören wir eigentlich auf zu begehren? Mit 50? Mit 60? 65? Mit 80? Ich glaube, wir hören dann auf zu begehren, wenn wir unsere Augen für immer schließen. So lange geht das weiter. Und wenn du heute mit Pornografie zu tun hast, dann sag nicht, okay, irgendwann wird die Libido schon abgeklungen sein, dann ist das Thema durch. Nein, es geht noch Jahrzehnte weiter. Handel heute und schaffe dir einen Rahmen für deine nächsten Jahre. Das Thema erledigt sich nicht von selbst. Und wohlgemerkt, es geht nicht darum, perfekt zu sein und alles von jetzt auf gleich oder überhaupt auf die Reihe zu kriegen, sondern es geht darum, unterwegs zu sein mit Jesus, im Gespräch zu sein mit ihm. Es geht also sozusagen um Training. Und zum Training gehört dazu, dass ich gucke, was ist eigentlich das Ziel, wo ich hin will und was ist mein Trainingsplan? Welche Dinge laufen gut und die kann ich stärken in meinem Training und welche Dinge laufen nicht gut und da muss ich nochmal besonders ran. Und beim Training tut mir ein Trainer gut. Das nicht alleine mit mir selbst auszumachen, kleines YouTube-Tutorial und dann klappt das schon alles, sondern mit jemandem im Gespräch zu sein, mit Jesus im Gespräch zu sein. Und manchmal ist es besonders hilfreich, auch noch jemanden, der auch mit Jesus unterwegs ist, als meinen Mittrainer zu haben. Und wie gut zu wissen, dass der oder die, mit dem ich hier spreche, genauso viele Baustellen beim Thema Sex hat wie ich. Vielleicht an anderer Stelle, aber sicher nicht derjenige ist, der damit gar kein Problem hat. Wo spricht Jesus dich an bei dem Thema? Ist es Pornografie? Oder bist du noch nicht bereit zu voller Hingabe und nimmst den Sex schon vorweg in deiner Beziehung? Oder bist du gerade dabei, aus deiner Ehe auszubrechen? Für jeden von uns ist das Thema Sex, Lust und Begehren ein Thema, weil wir so gestrickt sind als Menschen und weil das Thema erst dann ruhig wird, wenn wir für immer auf dieser Erde unsere Augen schließen, fürchte ich. Bleib nicht allein mit dem Thema. Daran hat nur der Gegenspieler Gottes ein Interesse, dass du das versteckst und im Dunkeln hältst. Bring es ans Licht bei Jesus. Er ist das Licht der Welt. Und sein Licht ist kein heller Strahler, der einen blendet, sondern es ist ein warmes, weiches, freundliches und heilsames Licht. Bei Jesus gibt es die wunderbare Mischung aus Wahrheit und Gnade. Das, was wir Menschen oft nicht hinkriegen, wo wir entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Auf der Wahrheitsseite dingen Menschen die Wahrheit vor den Latz zu knallen oder auf der Gnadenseite, dass wir unser gnädiges Mäntelchen über alles kehren. Jesus bringt beides zusammen. Er nennt die Dinge beim Namen und er verwirft uns nicht, sondern er geht mit uns einen Weg des Neuanfangs. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass im Neuen Testament oft von Sünde die Rede ist, aber fast immer nur im Zusammenhang mit der Vergebung? Jesus redet sehr klar von Sünde, aber nicht, um uns einen Stempel aufzudrücken, sondern um zu vergeben. Das ist das Thema von Jesus und das begeistert mich an Jesus. Es geht darum, heil zu werden mit Jesus. Der Schritt ist nicht leicht, auf jemanden zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Aber erstens ist es für jeden von uns, glaube ich, ein Thema. Und zweitens tut Heilwerden so gut, Schritt für Schritt, vielleicht auf einem längeren Weg, aber irgendwann zu wissen, dann darf ich heil sein mit Jesus. Einen Vertrauten zu finden, vor dem ich verantwortlich mich, mein Leben öffne und verantwortlich zeige. Oder einen Gesprächspartner zu suchen. Die Welt um uns herum will uns oft etwas ganz anderes lehren. Lassen wir uns von Jesus herausfordern. Lassen wir uns bei Jesus heil werden. Ich möchte beten. Herr Jesus, du forderst uns ganz schön heraus. Du hast ein schwieriges Thema hier angeschnitten, das uns schwerfällt, weil es so ans Eingemachte geht, an die Mitte der Person, so intim ist. Danke dafür, dass es dir nicht darum geht, Intimes ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, sondern dass es dir um uns geht, um Beziehung mit uns, darum, dass wir heil werden dürfen auf dem Weg mit dir. Danke für deine Gnade, die über allem steht und die uns in deine Wahrheit führt. Danke, dass wir nicht allein bleiben dürfen mit dem, was du uns hier aufgedeckt hast, sondern schenk uns den richtigen Gesprächspartner, den richtigen Weg und hilf uns, dass dieses Thema nicht heute einmal aufflackert und dann wieder wegrutscht in das Dunkel unseres Alltags, sondern bleib du mit uns hier auf dem Weg. Amen.